So, jetzt haben wir hier einen Nachbarn aus den Niederlanden, Frank Westermann. Der ist natürlich Wattwanderer, das ist klar, er ist Deichgraf. Er ist aber auch Pilger und er ist Bergsteiger. Und das darf ich schon mal verraten, er ist nominiert für einen Bergpreis, für einen Buchbergpreis. Und wie das kommt, wollen wir in der nächsten halben Stunde klären. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Frank Westermann. Das Gastland auf dieser Messe ist die Türkei. Die Türkei ist hier sehr stark vertreten. Der Präsident Abdullah Gül war hier mit seiner Frau. Sehr viele Autoren sind da. Und wenn man sich die Karte mal anschaut und dann die Topografie, dann kommt man ganz schnell auf einen Berg, den Ararat. Welche Bedeutung hat dieser Berg für die Türkei?
Es ist der höchste Berg der Türkei. Und etwas 300 Meter höher als der Mont Blanc. Und er heißt der Schmerzenberg. Und er liegt im politisch sensiblen Gebiet, unmittelbar auf der Grenze zu Armenien.
Gehört dieser Berg den Türken komplett? Geografisch, politisch?
Geografisch, staatlich, ja. Aber die Armenier, die denken, das ist ihr Berg. Und im 20. Jahrhundert verlief der eiserne Vorhang am Fuß des Ararats. Und nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs ist dieses Stück eiserner Vorhang weiter aufgestockt. Es ist die heutige Grenze zwischen Armenien und der Türkei. Und jetzt kommt kein Mensch mehr durch.
Wie nennen die Armenier diesen Berg?
Ararat oder Massis, der Mutterberg.
Kann man sagen, dass dieser Berg zwischen Armenier und Türken immer noch heute 2008 umstritten ist?
Umkämpft? Ja, umkämpft, umstritten, genau. Die Armenier schauen, die lieben langen Tag auf ihren heiligen Berg, ohne dorthin zucken zu dürfen. Das gibt ja noch ein Stück eiserner Vorhang. Und ich denke, das verstärkt die mythische Ausstrahlung des Ararat. So etwas Konkretes wie ein Berg erhält dadurch die nicht greifbaren Eigenschaften eines Traumbildes. Und ich habe in Erevan einen Geologen getroffen, einen international anerkannten Ararat-Experten, der noch nie einen Fuß auf den Ararat gesetzt hat. Er kann das Objekt seiner Studien jeden Tag sehen, aber er kann nicht dorthin.
Wir haben ja in Deutschland auch so einen gehabt, der hieß Karl May. Karl May, ein deutscher Romancier, Abenteuerschriftsteller, und der hat sich wunderbar in die Berge von Afghanistan versetzt, war nie da. Nie. Er war nie in Afghanistan, auch nie in den wilden Bergen von Kurdistan. Das heißt, wie beschreibt oder wie hat dieser Mann in Armenien, welches Verhältnis hat er zum Ararat?
Wie die Armenier?
Der armenische Experte.
Ah, ja, er publiziert lediglich auf der Grundlage von Satellitenbildern und historischen Quellen. Das ist wie eine Art Fiktion. Und ich denke, das ruft auch die Frage auf, was ist Wirklichkeit und wie kann man sie am besten beschreiben, in messbarer Wissenschaft oder doch lieber in Geschichten, in Sprache?
Sie sagten vorhin, da würde ich gerne nochmal einhaken, der Schmerzensberg. Wie kommt dieser Name zustande?
Das ist Agridagi, das ist die türkische Name, ist ein symbolischer Berg, auch ja, von der Sintflutgeschichte. Die Arche sollte irgendwo auf seiner Flanke gestrandet sein, laut der Bibel. Aber die Sintflutgeschichte ist auch eine Geschichte im Koran. Und dort heißt die Noah-Gestalt der Prophet Nuh. Also in vielen Religionen ist es ein heiliger Berg und umkämpft. Und die Geschichte, die Sintflutgeschichte, ist bestimmt älter als diese drei heiligen Schriften. Das geht um eine Urgeschichte. Eine der bekanntesten Vorläufer steht im Gilgamesch-Epos. Der Held dem Heldengedicht, das im 19. Jahrhundert auf Tontafeln gefunden worden.
Also es handelt sich hier um ein wirklich sehr ungewöhnliches Buch. Es ist eigentlich kein Reisebuch, es ist auch kein Bergsteigerbuch, obwohl darauf kommen wir gleich, Herr Westermann diesen Berg ja bestiegen hat, diesen 5.165 Meter hohen Berg. Es ist auch kein Roman, es ist auch nicht nur eine Reportage, es ist ein Gesamtkunstwerk. Und es hat etwas Faszinierendes, weil er auch noch wissen will, was der Unterschied zwischen Glauben und Wissen ist. Sie sind ja von Haus aus Naturwissenschaftler.
Ja.
Sie sind Holländer.
Ja.
Da ist es ziemlich flach. Wie kommt ein Naturwissenschaftler aus Holland auf die Idee, ein Buch über den Ararat zu schreiben?
Ich denke, der Ararat ist nicht einfach so ein Berg. Es ist ein Berg mit mindestens zwei Gesichtern. Das merkte ich 1999, als ich in Armenien war. Von allen Straßenecken in Jerewan sieht man ihn, majestätisch, über 5000 Meter hoch. Und wenn ich der Ararat ansah, erblickte ich zunächst den Berg Noahs, die Kulisse der Sintflutgeschichte. Von dort aus sollte die Taube losgeschickt sein, die mit dem Ölblatt im Schnabel zurückkehrte. Das alles laut der Bibel, mit der ich aufgewachsen bin. Aber ja, als Verstandesmensch mag ich es auch, denselben Berg mit dem Blick des Geologen zu betrachten. Und was sieht man da? Zuallererst einen Vulkan, aufgebaut aus Asche und Lava, der auf einer sichtbaren Bruchlinie in der Landschaft entstanden ist. Am Fuß des Ararats stoßen zwei Kontinentalplatten gegeneinander, die eurasiatische und die arabische. Also es sind Geologie und Mythologie. Und diese beiden Betrachtungsmöglichkeiten hatten mich von Anfang an fasziniert. Und damals, 1999, reifte die Idee zu diesem Buch. Für mich wurde der Gipfel des Ararat zu dem Punkt, wo die Felsen und die Geschichte zusammenkommen. Dort wollte ich hin.
Kommen wir zu dem Glaubensmenschen in Ihnen. Sie sind getauft, Sie waren, glaube ich, Konfirmand.
Ja, auch. Ja.
Und die Arche Noah ist ja für uns alle ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Die Sintflut und dann von jedem Tier ein Paar, das sozusagen das Überleben der Menschheit garantiert. Was ist an diesem Mythos dran und was treibt die Menschen dorthin und was finden sie vor auf diesem Berg?
Ich denke, das ist eine sehr starke Erzählung. Und seit Kirchenvater Augustinus gibt es diesen Vergleich. Eine Kirche ist wie ein Rettungsboot auf dem Trockenen. Eine Arche. Wer hineingeht, wird erhalten. Wer draußen bleibt, ertrinken. Und ich bin gläubig erzogen worden. Zu Hause lasen wir die Bibel und in der Schule, sonntags in der Kirche und während des Konfirmandenunterrichts. Und ich tat das nicht ungern. Aber das Wichtigste war, dass ich aufwuchs mit dem Wissen, dass Gott existierte, dass er streng war, aber das Beste mit einem vorhatte. Aber dieses Gefühl des allgegenwärtigen Gottes habe ich verloren. Der Glaube meiner Kinder ja ist versickert, weg aus meinem Leben. Und ich denke, wie bei so vielen meiner Generation. Aber 2002 wurde ich Vater. Und durch diese Vaterschaft war ich gezwungen, mich einige Lebensfragen aufs Neue zu stellen. Und ich denke, diese Fragen kommen sowieso. Denn dann hörte ich auf einmal aus dem Mund meiner damals dreijährigen Tochter: Papa, wer zuerst geboren wurde, aus welchem Bauch kam der? Also die Geburt unserer Tochter hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich fragte mich, wo ist der Gott meiner Kinderbibel? Wer oder was hat seinen Platz eingenommen? Und mit dieser Frage im Hinterkopf bin ich zum Ararat gegangen.
Sie sind ja nicht alleine zum Ararat, da sind ja viele unterwegs.
Ja.
Aller Arten, Völker. Was suchen Sie dort und was finden Sie dort?
Ja, ich habe Folgendes getan. Auf dem Weg zum Ararat bin ich einerseits Wissenschaftler, Vulkanologen, Seismologen begegnet und andererseits Gläubigen, einem armenischen Mönch und auch Archesucher. Ich habe zwei.
Die heißen richtig so?
Nein, ich nenne sie Archesucher. Sie suchen die Arche, Überreste der Arche. Und die Archesucher sind eine ganz spezielle Kategorie von Gläubigen, die jeden Sommer, wenn der meiste Schnee geschmolzen ist, die Flanke des Ararat abkämmen auf der Suche nach Wrackholz. Und es handelt sich bestimmt um etliche Dutzend Suchende.
Also die suchen praktisch das Stück Holz in der Hand, ja, um zu beweisen, dass hier die Arche Noah war.
Das dachte ich. Also ich habe mit ihnen gesprochen und sie gefragt, wonach sie im Wesentlichen suchen. Nach dem Gottesbeweis in Form eines Holzstücks, aber das brauchen sie als unerschütterliche Gläubige doch gar nicht. Nein, sagt sie dann, immer mit einem leicht mitleidigen Blick. Nein, brauchen wir nicht, aber Menschen wie du, die schon.
Also verlorene Seelen, vom Glauben abgekommene.
Ja.
Und was sagt der Wissenschaftler dazu, der Wissenschaftler Westermann? Unsinn?
Nein, ich denke, dass die Welten von Glauben und Wissen etwas gemein haben. Das habe ich entdeckt. Ich denke, die Fakten und die Legende können nicht ohne einander auskommen. Orhan Pamuk schreibt irgendwo, die Wörter verhalten sich zu den Dingen wie das Fleisch zu den Knochen. Und ich sehe das genauso. Voneinander losgelöst verlieren beide ihren Wert. Und ich finde es spannend, den Ararat zu erklimmen, aber ich finde es noch spannender, dieses Erklimmen zu beschreiben. Also welche Wörter gehören zu der Landschaft und den Erfahrungen, die ich gehabt habe?
Wir haben bei uns im Deutschen dieses Sprichwort, Glaube versetzt Berge. Ist es etwas, womit Sie anfangen können? Oder haben Sie im Holländischen ein ähnliches Sprichwort?
Ja, haben wir auch. Und wenn Mohammed nicht nach der Berg geht, kommt der Berg.
Kommt der Berg zu.
Haben wir auch. Aber das ist die Einbildungskraft. Und meine Tochter spielt auch eine kleine Rolle in meinem Buch. Als ich Ararat schrieb, war sie 3 Jahre alt. Und sie zeigte mich die Einbildung, die Kraft. Das Wort Ziffern kannte sie noch nicht. Aber bei ihr würden das Zählbuchstaben. Schön. Als Schriftsteller war ich fast neidisch, dass sie sich das einfach so ausdenken kann. Und das Beten vor dem Essen im Haus meiner Eltern werde bei ihr Teller gucken. Nach dem Amen sagte sie, Opa, Oma, noch einmal Teller gucken. Und das ist die Einbildungskraft. Das ist schön.
Also das heißt, Pilger sind sie nicht. Und auf einer Pilgerreise waren sie nicht, obwohl das heißt im Untertitel Pilgerreise eines Ungläubigen. Kommen wir zum Bergsteiger. Damit einfach auch die Fakten geklärt sind. Wer war denn der Erste, der auf diesem Berg war?
Der Erste war ein Deutscher, Friedrich Parrot, 1829. Aber als er zurück war, glaubte niemand dem, dass er dort oben gewesen war. Und das war seine Tragik. Und dann gab es eine ganze Menge Bergsteiger, die auf dem Gipfel gewesen sein, ja.
Es gibt auch einen anderen Autoren, einen türkischen Kollegen, den Sie im Buch sehr gerne zitieren. Der saß vor 2 Stunden hier bei uns auf dem Sofa, Orhan Pamuk.
Ja.
Warum haben Sie ihn ausgewählt? Sie schreiben, Sie gehen ja fast auf seine Spuren sozusagen.
Ja, weil ich denke, das, was er schreibt über die Welten des Glaubens und des Wissens, das fesselt mich. Und genau das habe ich versucht zu tun. Das ist der erste Satz meines Buches, lautet: Stapelt man die Silben von Ararat aufeinander, entsteht ein Berg. A-Ra-Rat. Und dann geht's weiter. Ich liebe es, aus Buchstaben Wörter zu bauen und aus Wörtern Geschichten. Wegen des Klangs, der Kadenz, der Bedeutung und wegen der Funken. Schlägt man zwei Sätze gegeneinander, entsteht Feuer. Der Ararat ist armenisch, der Ararat ist türkisch. Und tatsächlich, denke ich, ist mein Buch ein Bauwerk aus über 70.000 Wörtern, die gerade zusammen nicht hoch genug erreichten, den Gipfel des Ararat zu erklimmen. Die Geschichte endet nämlich bei 5.100 Meter. Der Gipfel jedoch ist 60 Meter höher.
Das verraten wir jetzt nicht. Bücher sollen ja hier auch
aber das ist wichtig.
Gekauft und gelesen werden.
Ja.
Herr Westermann, jetzt haben wir die Frage noch nicht geklärt, Bergsteiger. Sie haben vorhin erzählt, dass ein armenischer Experte den Berg beschreibt mit Hilfe von Google und Satellitenbildern, obwohl er noch nie da war, weil er nicht hin darf. Wäre für Sie es vorstellbar gewesen, dieses Buch zu schreiben, ohne den Berg zu sehen bzw. zu besteigen?
Nein. Ich als Schriftsteller benenne ich die Dinge um mich herum. Und ich denke, die Dinge, die Erfahrungen Bedeutung beimessen, das ist wie das Propfen einer Rose auf einen fremden Stamm. Und dann blüht sie. Und ich denke, das ist die Magie. Und dort berühren sich die Welten des Glaubens und des Wissens.
Was erlebt man, wenn man von Amsterdam aus versucht, diesen Berg zu besteigen? Was erlebt man,
wenn man,
wenn man das in Angriff nimmt, dieses Projekt?
Dass es kalt war da oben.
Ist es denn so einfach, dort hinzukommen überhaupt?
Nein, es ist schwierig, weil der Ararat im politisch sensiblen Gebiet liegt. Das ist ein Turm des NATOs und das ist ein militärisches Gebiet. Und dann, bei uns in Holland gibt es keine Berge. Also körperlich habe ich mich vorbereitet durch Wattlaufen.
Wie, durchs Wattlaufen?
Ja. Wattlaufen heißt einfach zweidimensionales Bergsteigen. Das heißt, der Schlamm des Meeresbodens saugt an den Fußsohlen wie die Schwerkraft beim Bergsteigen. Und das Warten durch eine Fahrrinne ist wie Laufen durch Tiefschnee. Aber für mich war das gleichzeitig auch eine symbolische Herausforderung.
Ich meine, im Bad kann man ja vom Wasser überrascht werden.
Ja, und meine Frau hatte mich sofort durchschaut. Sie sagte, du willst eine sintflutähnliche Erfahrung machen. Und das konnte ich nicht leugnen.
Ja. Und Sie sind gut rausgekommen?
Ja, das war eine gute Vorbereitung.
Wie lange hat es gebraucht, bis Sie konkret das Visum hatten, um den Berg besteigen zu dürfen? Und kann man das einfach machen, losmarschieren oder braucht man Hilfe?
6 Monate. Und dann war ich dort am Fuß des Ararats und dort gab es die Kurden und sie sagten mich, willkommen in Free Kurdistan. Das Visum der Türken brauchst du nicht.
Das heißt, man besteigt mitten in der Türkei den höchsten Berg und kommt in eine kurdische Region.
Ja, denken Sie mal an die Geiselnahme der 3 bayerischen Bergsteiger vor ein paar Monaten. Ich denke, das kennzeichnet die Stimmung.
Und wie war denn der Aufstieg selbst? War das hart? Ist es schwierig?
Am Anfang nein. Aber am dritten Tag war es kalt und furchtbar und es gab gar keine Sicht. Und es war sehr stürmisch und es war weiß und grau. Und das Einzige, was man machen konnte, war sich eine Vorstellung machen, wie der Gipfel ansieht. Wir haben sie nicht gesehen.
Sie haben ihn nicht gesehen,
Nein.
Aber gespürt.
Und das, damals fühlte das wie eine Enttäuschung, eine Niederlage, aber später beim Schreiben erwies sich dies, denke ich, als eine Art Gottesgeschenk. Die Geschichte ist ja nie zu Ende, das ist die Pointe. Der beruhigende Abschluss fehlt prinzipiell. Und ich denke, fragen Sie mich, gibt es etwas, das über die Tatsachen hinausgeht?
Da wäre ich gleich dazu gekommen.
Ja, ja, denke ich. Ist das erkennbar? Nein. Kann man darüber dann nichts sagen? Doch schon. Man kann sich davon eine fantastische Vorstellung machen. Religionen, denke ich, machen das auch, aber sie nützen vorgedrückte Texte und Bilder, Dogmen. Und ich glaube nicht daran, das ist zu willkürlich. Persönlich richte ich mir das, was der Erkenntnis nicht zugänglich ist, lieber mit selbstgewählten Wörtern und Bildern ein. Und das ist eine Wahl, dafür habe ich mich entschieden.
Es gibt eine sehr schöne Situation, als er im Berg hängt, so heißt es ja, glaube ich. Das sind ja immer sehr militärische Begriffe beim Bergsteigen. Und da schicken Sie an Ihre Tochter eine SMS.
Ja.
In 5000 Meter Höhe.
Ja, an meine Tochter. Aber das Antwort kommt nicht. Und das ist auch, für mich ist das symbolisch.
Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es auch in diesem Buch geht um die beiden Begriffe Glauben und Wissen. Jetzt wissen Sie ja sehr viel mehr über diesen mystischen Berg Ararat. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie jetzt noch weniger glauben?
Nein, ich habe ganz etwas anderes entdeckt. Ich denke, welche Fortschritte die Wissenschaft auch macht, es wird immer ein Bereich übrig bleiben, der Erkenntnis nicht zugänglich ist. Das Mysterium. Und das hat die Reise mir gebracht.
Was ist der nächste Berg, den Sie besteigen wollen? Was ist das nächste Projekt, was Sie vorhaben?
Ich wollte keine Berge mehr besteigen.
Aber Sie sind für
Berge. Wenn es einer sein muss, dann die Kilimanjaro. Aber das, weil das ein schöner Name ist, gleich wie bei Ararat. Und ich gebe es gleich zu, würde der Ararat heißen, sondern irgendeinen unaussprechlichen Namen haben, ich hätte kein Buch darüber geschrieben. Das Wort Ararat fasziniert mich. Ich habe gemerkt, dass ich das zu jeder Gelegenheit ausspreche. Etwa wenn ich an einer Ampel warte, dann höre ich mich sagen, Ararat, Ararat.
Also ich merke schon, die Zugspitze hätte bei Ihnen keine Chance wahrscheinlich.
Nicht hoch genug.
Ich bedanke mich sehr, dass Frank Westermann dieses Interview auf Deutsch gemacht hat, denn es ist für ihn ja nicht die Muttersprache und auch eine gewisse Anstrengung. Ararat, Pilgerreise eines Ungläubigen. Vielen Dank, Frank Westermann.